Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen bei einer neuen Woche Info auf Radio Bern. Das sind unsere Themen.
Ich denke, das ist der Ansatz der Stadt Bern und auch mein persönlicher Ansatz, dass Integration nicht einseitig ist, sondern dass Integration gegenseitig ist. Erfolgreiche Integration, das geht nur miteinander.
Sagt Gemeinderätin Franziska Teuscher, sie verleiht heute den 10. Integrationspreis der Stadt. Und warum Deutschland gegen die Eurokrise resistent ist, kritische Gedanken von unserem Kopf der Woche, Marxismuskenner Christian Frings. Am Mikrofon Michael Spahr.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten, heute von und mit Wilma Rall.
Der Whistleblower Edward Snowden stellt die Beziehung zwischen Russland und den USA auf die Probe. Trotz internationalem Haftbefehl ist Snowden gestern von der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong nach Russland eingereist. Die USA erwarten von Russland, dass sie alle Optionen prüfen, um Snowden an die USA auszuliefern. Der 30-jährige ehemalige Geheimdienstler müsse sich wegen Spionage der amerikanischen Justiz stellen. Snowden hat den amerikanischen Überwachungsskandal an die Öffentlichkeit gebracht. Er hat das Spähprogramm PRISM aufgedeckt, mit dem der US-Geheimdienst Nutzerdaten großer Internetkonzerne wie Google, Facebook und Microsoft auswertet. Snowden hat in Ecuador ein Asylgesuch gestellt. Dieses werde derzeit geprüft, teilte die Regierung in Ecuador mit. Nelson Mandela schwebt in Lebensgefahr. Sein Gesundheitszustand sei in den letzten 24 Stunden äußerst kritisch geworden, teilte das südafrikanische Präsidialamt verschiedenen Medien mit. Der Friedensnobelpreisträger und ehemalige Präsident von Südafrika liegt wegen einer schweren Lungenentzündung im Spital. Der 94-jährige Mandela wurde Mitte der 90er Jahre zum ersten demokratisch gewählten Präsidenten von Südafrika. Er führte den friedlichen Umbruch an von der Apartheid zur Demokratie. In Brasilien sind am Wochenende erneut Zehntausende Menschen auf die Straßen gegangen. Sie protestierten gegen Korruption und die Milliardeninvestitionen für die kommenden sportlichen Großveranstaltungen in Brasilien. Wie verschiedene Medien berichten, sind die Menschen nach den gewalttätigen Ausschreitungen Ende letzter Woche zwar verunsichert, wollen aber nicht aufgeben. Präsidentin Dilma Rousseff versuchte in einer Fernsehansprache die Protestierenden zu besänftigen. Sie versprach Maßnahmen gegen die grassierende Korruption und Investitionen in Bildung, Verkehr und ins Gesundheitswesen. Dieser Versuch verpuffte jedoch weitgehend wirkungslos. Mehr zu den Hintergründen der aktuellen Proteste in Brasilien hören Sie morgen im Rabe Info. Das eidgenössische Turnfest in Biel hat möglicherweise ein juristisches Nachspiel. Wegen zweimaligem heftigen Unwetter wurden über 80 Personen verletzt, 5 sind nach wie vor im Spital. Die Staatsanwaltschaft klärt nun ab, inwiefern die Organisatoren ihre Sorgfaltspflicht verletzt haben. Falls sich der Verdacht erhärtet, wird eine strafrechtliche Untersuchung eröffnet, teilte die Berner Kantonspolizei mit. Das 75. eidgenössische Turnfest ist am Sonntag zu Ende gegangen. Die Organisatoren werteten es trotz dem Unwetter als Erfolg. Und noch zum Wetter. Morgen Dienstag ist es ziemlich sonnig mit einzelnen Schauern in der zweiten Tageshälfte bei 17 Grad. Am Mittwoch ist es dann meist sonnig trotz Quellwolken, aber kühl bei um 15 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Gute Integrationsarbeit soll honoriert werden. Dafür vergibt die Stadt Bern seit 10 Jahren den Integrationspreis an Personen und Institutionen für ihre besonderen Verdienste um die Integration der Stadtberner Migrationsbevölkerung. Heute Abend ist es wieder soweit. An einem feierlichen Anlass in der Orangerie Elfenau wird der 10. Integrationspreis verliehen. Wer die Gewinnenden sind, wollte die Berner Gemeinderätin Franziska Teuscher im Vorfeld der Preisverleihung natürlich noch nicht verraten. Stattdessen fragte Will Maral sie, warum trotz den Abnutzungserscheinungen des Begriffs Integration immer noch viel Wertvolles in ihm steckt.
Vor 10 Jahren, als die Stadt Bern den ersten Integrationspreis verlieh, war der Begriff Integration noch stark positiv besetzt. Inzwischen ist Integration vom Modewort zum Unwort geworden. Alles und jedes wurde in diesen Begriff gepackt, bis er total überladen war mit x-beliebigen Ansprüchen und Anpassungsforderungen an die Migrationsbevölkerung. Wäre es nicht an der Zeit, Integration durch einen neuen Begriff zu ersetzen? Nein, meint die Berner Gemeinderätin Franziska Teuscher.
Das haben viele Begriffe, die man häufig braucht, dass man dann alles auch dahingehend interpretieren kann. Das geht dem Begriff Nachhaltigkeit etwa in derselben Art. Ich finde es wichtig, dass man bei den Begriffen bleibt, die Begriffe mit Inhalt füllt und dann auch immer wieder zeigt, was es eben konkret heißt, weil unter Integration können sich ja viele Leute auch nichts vorstellen.
Was Integration konkret heißt oder zumindest heißen sollte, erklärt die städtische Direktorin für Bildung, Soziales und Sport folgendermaßen.
Ich denke, das ist eben der Ansatz der Stadt Bern und auch mein persönlicher Ansatz, dass Integration nicht einseitig ist, sondern dass Integration gegenseitig ist. Es ist sowohl die Migrationsbevölkerung, die einen Beitrag für eine gelungene Integration leisten muss, aber es ist natürlich selbstverständlich auch die Bevölkerung in der Stadt Bern, die Behörden, die Verwaltung, die auch ihren Beitrag leisten muss. Integration, erfolgreiche Integration, das geht nur miteinander.
Und dazu soll eben auch der Integrationspreis der Stadt Bern beitragen. Alljährlich erhält eine Person oder Institution diesen mit 5'000 Franken dotierten Preis für die Verdienste im Bereich Integration.
Um zu zeigen, dass wir honorieren, wenn sich Leute eben nicht im Schaufenster der großen Politik, sondern auch im Kleinen darum bemühen, dass in der Stadt Bern die vielfältige Bevölkerung mit Migrationshintergrund aus unterschiedlichen Kulturen zusammen mit der ansässigen Bevölkerung erfolgreich und gut zusammenleben kann.
Den ersten Integrationspreis überhaupt erhielt 2004 Radio Bern Rabe für das Projekt Migrabe, für die Sendungen in damals 13 Sprachen mit kritischen Berichten zu aktuellen integrationsrelevanten Fragen und Informationen für die Migrationsbevölkerung. Inzwischen sind 9 weitere Preisträger und Trägerinnen dazugekommen, darunter das Theater Ararat, das Zeitaustauschprojekt Basor und das Haus der Religionen Dialog der Kulturen.
Also wir haben uns gesagt, 10 Jahre Integrationspreis ist ja eine sehr erfolgreiche Zeit. Seit ein paar Jahren wird neben dem Integrationspreis ja auch ein Förderpreis verliehen für ein Projekt, das noch nicht so etabliert ist. Und wir haben uns gesagt, wir nehmen das alles zum Anlass, um uns mit den Leuten, die den Preis bereits einmal gewonnen haben, aber auch mit allen Leuten, die sich im Bereich der Integration in der Stadt Bern engagieren, auch eine kleine Feier zu machen.
Sagt die Berner Gemeinderätin Franziska Teuscher. Die Preisverleihung vom 10. Integrationspreis der Stadt Bern beginnt heute Abend um 18.15 Uhr in der Orangerie Elfenau. Neben der Siegerehrung gibt es ein Podiumsgespräch und eine Ausstellung. Mehr Infos finden Interessierte im Internet auf der Homepage der Stadtverwaltung. Den direkten Link gibt es auf unserer Homepage rabe.ch unter der Rubrik Rabe Info.
95,6. Rabe Info.
Die weltweite Wirtschaftskrise trifft den Euroraum massiv, vor allem Länder wie Griechenland, Spanien oder Portugal. Anders sieht es in Deutschland aus. Nach dem Platzen der Immobilienblase ist das Wirtschaftswachstum zwar kurz eingebrochen, seither aber zeigt sich der große Nachbar der Schweiz vergleichsweise krisenresistent. Ein oft genannter Grund sind die Hartz-IV-Reformen, die vor 10 Jahren begannen. Für den deutschen Wohlfahrtsstaat waren sie ein harter Schlag. Das Credo des damaligen SPD-Bundeskanzlers Gerhard Schröder war, Zitat, «Wir werden die Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fördern und mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern.» Zitat Ende. Konkret hieß das, Schröder senkte die Sozialleistungen für Erwerbslose so stark, dass es sich kaum noch davon leben lässt. Vom sozialpolitischen Kahlschlag profitiert haben jedoch die deutschen Unternehmen. Ihnen haben die Hartz-Reformen einen internationalen Wettbewerbsvorteil gebracht. Das sagt Christian Frings, der Aktivist, Übersetzer und Kenner der marxistischen Kapitalismusanalyse, ist heute unser Kopf der Woche. Philipp Blanc fragte ihn, wie sich die Hartz-Reformen auf den deutschen Arbeitsmarkt ausgewirkt haben.
Die Hartz-Reformen haben dazu beigetragen, dass mehr Menschen in Leiharbeit gedrängt wurden, in schlecht bezahlte Jobs gedrängt wurden, Leute aus Tarifbindungen rausgefallen sind. Das hat dazu beigetragen, dass die Lohnfürkosten sich in Deutschland ab 2004 sehr viel geringer entwickelt haben, sehr viel geringer gestiegen sind als in anderen Ländern. Das hat dazu geführt, dass Deutschland enorme Exportüberschüsse ins europäische Ausland realisieren konnte, was umgekehrt mit dazu beigetragen hat, dass Länder wie Griechenland, Spanien, Italien in die Krise gekommen sind. Das wird auch breit diskutiert, weil es im Grunde auch gegen die Konstruktion der Europäischen Union verstößt und man von einer etwa gleichartigen Entwicklung dieser Kostenstrukturen ausgegangen ist, um das Ganze, um auch den Euro stabil zu halten. Und das verschafft Deutschland eine günstigere ökonomische Situation. Zunehmend wird auch offen sozusagen über so einen neuen Imperialismus gesprochen. Und das ist nicht mehr nur eine Debatte jetzt in linken Kreisen, sondern wenn Leute wie der luxemburgische Außenminister, der niederländische Außenminister das anmahnen, wenn der Arbeitsminister von Frankreich sagt, in Deutschland müssen die Löhne endlich steigen, dann sieht man, welche Dramatik das auch bekommt. Und das schlägt sich halt auch in der Art und Weise nieder, wie die Krise verarbeitet werden konnte, weil Deutschland eben mit Abstand die meisten Mittel zur Verfügung hatte, als es dann 2008, 2009 tatsächlich zu einem kurzen, tiefen Einbruch der industriellen Produktion kam, das zu überwinden. Wir konnten also mit Abwrackprämie und Verlängerung von Kurzarbeitergeld nach außen hin das erstmal relativ stabil halten.
Aber könnte man ketzerisch nicht auch sagen, die anderen Länder hätten auch bereits vor 10 Jahren mit Hartz-IV-Reformen beginnen sollen und die gleiche Politik fahren, dann wären sie heute am Stand Deutschlands? Oder geht diese Argumentation nicht auf?
Die Frage ist, warum sie es nicht konnten. Gewollt hätten sie sicherlich auch. Es gab ja auch ähnliche Ansätze. Bemerkenswert an Deutschland, wenn man es mal im längerfristigen Vergleich sieht, ist ja, dass sie eigentlich so lange gebraucht haben, um so eine radikale Reform des Arbeitsmarktes und des Sozialstaates durchzuführen. Interessanterweise war es erst möglich, als wir eine rot-grüne, also von SPD und grüner Partei geführte Regierung hatten, weil was der CDU-Regierung früher nicht gelungen war, oder was sich nicht getraut hatte, so massiv an die sozialstaatliche Absicherung von Arbeitslosen zum Beispiel ranzugehen, das hat sich dann diese rot-grüne Koalition getraut und ist umgesetzt, diese Agenda 2010 von Schröder. Dadurch kam es zu so einer ungleichzeitigen Entwicklung. Und ich denke einfach, wenn wir zum Beispiel nach Frankreich gucken oder auch Spanien, waren da die Proteste zu groß, das hätten sie so nicht machen können. Für deutsche Verhältnisse ist es zu einer extremen Spaltung des Arbeitsmarktes gekommen. Das erklärt auch sicherlich die ganze Frage, warum es hier nicht so viele Kämpfe gegeben hat, dass nämlich auf der einen Seite eine zwar schrumpfende, aber doch stabile, sagen wir mal Mittelschicht von Stammbelegschaften, also in den großen Autobetrieben, keine drastischen Verluste erlitten hat. Aber das Ganze wird unterfüttert von einem zunehmend größer werdenden Sektor der prekarisierten Arbeit, der von migrantischer Arbeit, illegalisierter Arbeit, die teilweise zu Stundenlöhnen von 4, 5, 6 Euro das sozusagen kompensiert, aber in dieser Spaltung erstmal eine unglaubliche Schwächung auch liegt. Und wir hatten zum Beispiel, als es diesen Einbruch 2008 in der Industrieproduktion gab, in ganz kurzer Zeit eine Entlassungswelle von Leiharbeitern in der Größenordnung von 400.000, 500.000 Menschen in der Industrie. Und das hat zu so gut wie keinen Protesten geführt, eben weil es Leiharbeiter waren. Sie waren unsichtbar, man hat das gar nicht groß diskutiert.
Du erklärst, dass in anderen Ländern der Protest, der Widerstand dazu geführt hat, dass die neoliberalen Maßnahmen nicht gleich stark durchgesetzt werden konnten als in Deutschland. Also beispielsweise eben der Kahlschlag in den Sozialwerken konnte nicht gleich intensiv geführt werden wie in Deutschland und andererseits auch eben auf temporäre Leiharbeiten zu setzen und die Kernbelegschaften angreifen und abbauen. Auch dieses Phänomen scheint sich in Deutschland viel einfacher durchgesetzt zu haben. Inwiefern sind daran auch die deutschen Gewerkschaften schuld?
Ich denke, die deutschen Gewerkschaften mit ihrer mehr oder weniger rechtlich fixierten Monopolstellung als Repräsentanten der Arbeiterinteressen haben eine große Rolle gespielt im Verlauf dieser Krise, bei der Befriedung von Konflikten, die es ja sehr wohl gab, die sich aber nicht ausbreiten konnten. Und der Glücksfall in Anführungszeichen für den deutschen Staat war es, dass als die Krise ausbrach, es eine große Koalition gab. Also an der Regierung war eine von CDU und SPD geführte Regierung. Und die hat auch sofort deutlich gemacht, Angebote an die Gewerkschaftszentralen, wir holen euch ins Boot. Also es gab gewissermaßen einen großen nationalen Konsens, wir lösen diese Krise sozial friedlich im Sinne der deutschen Wirtschaft. Und auch von Industriesoziologen wie Klaus Dörre, die eigentlich in den letzten Jahren auf eine kämpferische Gewerkschaftspolitik gehofft hatten, auch die mussten dann feststellen oder schreiben heute, dass in der Krise die Gewerkschaften eigentlich nach, man kann sagen, nach rechts gerückt sind oder noch stärker an den Staat herangerückt sind. Das habe ich in Unterstützung von kleinen Protesten in meiner Region, also im Köln-Düsseldorfer Raum, selber hautnah miterlebt. Sie haben sich sehr aktiv daran beteiligt, solche Proteste sehr schnell zu dämpfen, sozialfriedliche Regelungen über Sozialpläne zu finden, wo eigentlich die Arbeiterinnen und Arbeiter, die da betroffen waren, sehr wohl kämpfen wollten, streiken wollten. Und ich sage mal, die Kämpfe sind nicht einfach ausgeblieben, sondern es wurde auch sehr viel dafür getan, dass es zu keiner Ausbreitung von Kämpfen kam. Es gab eine ganze Menge Proteste gegen Entlassungen, Verschärfung gegen Verschärfung von Arbeitsbedingungen. Und das wurde halt immer relativ schnell sozialfriedlich gelöst. Und es wurde auch viel dafür getan, dass es da keine Verbindungen gab. Das wurde genau verhindert. Und man wollte lieber auch nach außen dieses Bild transportieren. Nein, wir kriegen das alles gelöst. Und wenn es da mal kleine Konflikte gibt, dann kriegen die Leute halt irgendwie eine Abfindung mit Sozialplan. Also es wurde ganz bewusst auf eine befriedete Krisenlösung gesetzt. Und es hat zwar jetzt in den letzten Jahren ein paar ganz interessante Streiks, vor allem von Verdi am Flughafen und so gegeben, aber wenn wir uns gerade die Tarifrunde dieses Jahr in der IG Metallindustrie bei der Post und so weiter angucken, wo es kurze Warnstreiks gab und aber alles darauf hindeutet, man wollte auf keinen Fall irgendwie in größere Streikbewegungen rein und hat dann sehr schnell Abkommen gefunden, die das Ganze geregelt haben.
Verlassen wir jetzt zum Abschluss dieses Gesprächs die Situation in Deutschland und versuchen wir nochmals einen Blick auf die weltweite Krise zu richten. Bei den Wirtschaftsexperten und Expertinnen, die sich in den herrschenden Medien äußern können, irgendwie herrscht viel Unklarheit, wie es weitergeht. Irgendwie die Prognosen werden laufend immer wieder angepasst, oft gegen unten. Ich weiß, man scheut ein bisschen diesen Blick in die Zukunft, aber welche Auswege auf diese Krise sind derzeit denkbar?
Also bei den Leuten, die Bescheid wissen, bei den Ökonomen, den Bankexperten und so, ist es ein offenes Geheimnis, dass sie da auf einem Pulverfass sitzen, was sie zurzeit notdürftig mit hektischen Maßnahmen der Geldversorgung, sie pumpen unglaubliche Mengen billiges Geld in die Märkte, in die Finanzmärkte, dass es ein höchst fragiler, instabiler Zustand ist. Nach außen wird dieses Bild transportiert, ja, wir haben es im Griff, wir können das regulieren. Aber bei den Ökonomen ist völlig klar, dass da ist nichts gelöst, die ganzen Ungleichgewichte sind völlig offen. Das größte Problem ist eben dieses Ungleichgewicht zwischen China und den USA. Der Dollar, der nach wie vor eine stabile Reservewährung der Weltwirtschaft zu sein scheint, nach wie vor werden 70, knapp 80% des Welthandels in Dollar abgewickelt, der stützt sich im Grunde zunehmend nur noch darauf, dass aus den chinesischen Exportüberschüssen Staatsanleihen gekauft werden, die diese unbeschränkte, scheinbar unbeschränkte Verschuldung der USA weiter möglich machen. Das wissen alle, das ist aus verschiedenen Gründen absolut instabil. Es gibt zurzeit eine große Debatte innerhalb von China. Der Massenkonsum muss dort steigen. Wir haben seit 2010 zunehmende Kämpfe in China. Und man hat es auch beim Regierungswechsel letztes Jahr, beim Parteitag der KP China gesehen. Diese Frage steht im Mittelpunkt, wie können wir dieses soziale Pulverfass unter Kontrolle bekommen? Und andererseits ist die Frage, wenn es tatsächlich jetzt zu Lohnsteigerungen kommt, was auch der Fall ist, dann droht natürlich diese Symbiose zwischen den USA und China, an der momentan die Stabilität der Weltfinanzarchitektur klebt, zusammenzubrechen. Und wir können jetzt schon auf bestimmte Bewegungen beobachten, zum Beispiel diesen Vorschlag der BRICS-Staaten, also dieser emporkommenden Staaten, Brasilien, Russland, Indien, China, zu sagen, wir machen eine eigene Bank als Alternative, als Gegengewicht zum IWF oder zur Weltbank. Wir überlegen unter anderem eine eigene Währung für unseren Wirtschaftsraum zu schaffen. Also daran sieht man, es ist klar, dass sich dieses Weltfinanzsystem so nicht wird halten lassen. Möglicherweise in dem nächsten großen Crash, der absehbar ist, werden alle diese Fragen auf der Tagesordnung stehen. Und dann, wenn man es mal historisch vergleicht, ist natürlich die Frage, gelingt es dann ad hoc sozusagen eine neue Regulierung zu schaffen oder wird das passieren, was nach 1929 in der großen Weltwirtschaftskrise am Anfang des 20. Jahrhunderts passiert ist, dass erstmal die Staaten in Protektionismus flüchten, der Welthandel zusammenbricht und wir eine unter Umständen lange Phase der völligen wirtschaftlichen Destabilisierung reinschlittern. Und gut, dann ist natürlich auch die Frage, wie sich im Zuge von so einer Krise, die absehbar ist, dann die Kämpfe entwickeln, wo Regierungen unter Druck gesetzt werden, ob es möglicherweise einen neuen Internationalismus von Kämpfen gibt, der über nationalistische Lösungen, die dann natürlich auch aus populistischen Gründen immer gehandelt werden, eine andere Perspektive weisen kann. Ich denke, ich kann nicht sagen, dass ich wirklich sehr hoffnungsvoll bin, aber es gibt auch einige hoffnungsvolle Anzeichen, dass die Art und Weise, wie sich die Kämpfe seit der Krise, dem Beginn der Krise 2007 global entwickelt haben, über das hinausgehen, was zum Beispiel in der Krise 1929, 1932 passiert ist. Weil einfach diese Gleichzeitigkeit, die wir erleben, von den Food Riots 2008 über die Revolutionen im arabischen Raum 2011 in Tunesien, Ägypten und so weiter, über die Streikbewegungen in Südafrika, über die großen Streikwellen in Bangladesch, vor allen Dingen in Indien und in China, dass sich diese Gleichzeitigkeit und diese Kondensierung von Kämpfen abhebt von dem, wie es sich früher entwickelt hat. Und man könnte mal so salopp sagen, wir sind auch ein paar Menschen mehr geworden auf der Welt. Und die Frage einfach, wer diese Welt von 7 Milliarden Menschen noch regieren will, die ist völlig offen. Und vielleicht besteht darin die Perspektive, dass die 7 Milliarden Menschen sich auch mal selber regieren können.
Sagt Christian Frings. Unser Kopf der Woche aus Köln ist unter anderem Übersetzer des bedeutenden Sozialgeografen David Harvey und gilt als Experte der marxistischen Kapitalismusanalyse.
Grabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Info vom Montag, dem 24. Juni auf Radio Bern. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie morgen, wie immer um 11. Beigetragen zu dieser Sendung haben Wilma Rall und Philippe Blanc. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Auf Wiederhören.
Rabe-Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.